Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. So ein Erlebnis, was wir eben in der Lesung gehört haben von Christa Meissner, brennt sich einfach ins Gedächtnis ein. An jenem Tage beginnt Johannes. An jenem Tage. Und damit meint er den einen Tag, den bisher größten und wichtigsten Sonntag der Weltgeschichte. Der Tag, an dem Gott Jesus von den Toten auferweckte und dem Tod zeigte, wer hier die Macht in Händen hält. Der Tag, an dem die Woche von neuem beginnt. Das vergessen wir in Deutschland immer. Sonntag ist der Anfang der Woche. In Israel ist der Sabbat ein Samstag, der siebte Tag der Schöpfung, an dem Gott ruhte und den wir als Feiertag eigentlich heiligen sollten. Aber bei uns ist das der Sonntag. Bei Jesus damals, bei dem Bericht, den Johannes uns gibt, ist es der erste Tag der neuen Woche. Und das spielt tatsächlich eine Rolle. Denn mit der Auferstehung Jesu wird ein neuer Grundstein gelegt. Es beginnt ein neuer Abschnitt in Gottes Plan und in seinem Wirken, sogar in seiner Schöpfungsordnung. Das wird heute durch diesen Text klar. Vielleicht stimmt ihr mir dann nachher zu, wenn die Predigt zu Ende ist. Doch die Jünger, was hatten sie getan? Sie hatten sich verbarrikadiert, abgeschottet, in Sicherheit gebracht, denn sie fürchteten um ihr Leben. Jesus hatten sie ja bereits getötet. Davon waren die Jünger zumindest jetzt immer noch überzeugt, obwohl er schon längst auferstanden war, morgens. Nun war ihnen klar, seinen Anhängern würde es an den Kragen gehen. Vielleicht hatten sie die Worte Jesu im Kopf, die Johannes im 16. Kapitel Vers 2 festgehalten hat. Dort schreibt er, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, sagt Jesus. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gottes Dienst. Die Jünger wussten das. Vielleicht hatten sie diesen Worten eher geglaubt als den Worten, als Jesus sagte, ich werde auferstehen von den Toten. Es klingt ja realistischer, dass man als Anhänger eines Mannes, der gekreuzigt worden ist, auch verfolgt wird, ausgeschlossen wird und sogar getötet wird. Und jener große Tag der Auferstehung ging heute zu Ende in unserem Predigttext. Und die Jünger hatten es immer noch nicht kapiert. Jesus lebt. Und sie hatten es schon gehört. Das war ja das Schlimme. Einmal von Jesus, Prophezeiung mehrfach, ist klar. Aber sie hatten es schon morgens gehört, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Von mehreren Seiten. Und sie taten es als Unfug ab. Sie glaubten es nicht. Markus berichtet in seinem Evangelium knallhart von dieser Situation und lässt die Jünger in keinem guten Lichte stehen. Ich lese das mal vor. Kapitel 16 im Markus-Evangelium, die Verse 9 bis 14. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese das hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Und dann das vernichtende Urteil, was in Vers 14 bei Markus zu lesen ist und Johannes für nicht so wichtig hält. Zuletzt, schreibt Markus, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte Jesus sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und das ist das Spannende, das gleiche Erlebnis von zwei unterschiedlichen Männern, Markus, Johannes, unterschiedlich berichtet. Jedem der beiden war etwas anderes wichtig. Ist ja eigentlich logisch. Wenn der Schlüter so eine Situation beobachtet, erzählen Sie etwas anderes als Pastor Gomlich, wenn ich das aufschreibe. Mancher sagt, das kann ja nicht sein, die berichten ja was beides, dann muss die Bibel ja falsch sein. Völliger Blödsinn. Zwei unterschiedliche Männer berichten über das gleiche Ereignis und jedem ist etwas anderes wichtig. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. So geht das, wenn man unterschiedlich ist. Markus dagegen berichtet hier kurz und knapp, Jesus offenbarte sich ihnen, was Johannes heute etwas genauer erzählt. Er berichtet nämlich detailliert davon, wie dieses Offenbaren stattfand. Und zwar mit genauem Datum. Ostersonntagabend in ihrem Versammlungshaus, wo sich die Jünger immer getroffen haben, in Jerusalem, Türen verbarrikadiert. Und dann kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Von Lukas wissen wir, dass die Jünger Jesu Auftreten nicht so locker flockig wegstehen. Bei Johannes hört sich ja so an, der kommt da, erscheint, sagt Friede sei mit euch und die anderen sagen, ach, dann sind wir ja zufrieden. Lukas ergänzt nochmal, das finde ich so spannend bei diesem Text, dass jeder von den Evangelisten das beiträgt. Lukas schreibt in Kapitel 24, Vers 27, die Jünger erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Ach, auch nachvollziehbar. Wahrscheinlich war Lukas, der das so schreibt, einer, der sich richtig dabei in die Hosen gemacht hat. Ist ja auch verständlich. Da erscheint jemand auf einmal in einem verbarrikadierten Raum und die Leute erschrecken. Ist doch klar, den Jüngern ging es nicht anders. Diese Tatsachenberichte von diesen verschiedenen Evangelisten, Markus, Johannes, Lukas, von diesem einen Ereignis an jenem Tage, halten uns so wunderbar vor Augen, wie Menschen Gott und Jesus auch heute erleben. Nämlich unterschiedlich. Auf unterschiedliche Art und Weise. Mir ist im Augenblick was anderes wichtig als Harry oder Tjerd. Und genauso geht es euch vor der Kamera. Wir glauben unterschiedlich, weil uns in manchen Lebenssituationen manche Sachen eben besonders wichtig sind. Und das kann in 5 Jahren wieder ganz anders sein. Heute brauche ich Jesus, der mir vergibt. In einem anderen Lebensabschnitt brauche ich Jesus, der mein Arzt ist, der mich heilt, der mir Kraft gibt in Krankheit und Sorge. Und so ändert sich manches im Glauben, vom Lebensalter her oder von der Lebenssituation. Das ist ganz normal. Wenn wir die Bibeltexte lesen, fällt jedem etwas anderes auf. Und das ist auch gut so. Und das bedeutet eben nicht, dass der eine richtig liegt und alle anderen falsch. Nein, es bedeutet, dass auch der Glaube an Jesus ganz unterschiedlich sein kann. Dass dem einen etwas wichtig ist, wichtiger als dem anderen. Und dann passiert es eben auch, was ich eben schon sagte, dass es in 5 Jahren auf einmal ganz anders ist. Da kannst du die Sicht von dem anderen auf einmal nachvollziehen und sagst, das habe ich damals nicht kapiert. Heute weiß ich, warum ihm das früher so wichtig war an Jesus. Aber dass Jesus auferstanden ist, der Mittelpunkt des Glaubens ist und immer sein wird, das ist natürlich eine Sache, die nicht einfach veränderbar ist oder austauschbar ist. Das ist das, was feststeht, was unumstößlich ist und wo niemand sagen kann, Jesus ist nicht so wichtig, ich glaube lieber nur an Gott, das ist mir wichtiger. Das geht nicht. Aber wer sagt, ich glaube an Jesus, der hat viele Möglichkeiten, diesen Glauben zu gestalten, so wie er es gerade braucht, in der Situation, in der er sich gerade befindet. Und bei Corona in dieser Zeit der Krise, die vielen Angst und Sorge macht, ist klar, wir brauchen einen, der alle Macht in der Hand hält, der den Tod besiegt hat, Macht über Krankheit hat und mit dem wir reden können über diese Sorge und über diese Angst. Ohne Jesus läuft nichts. Ob das um Corona geht oder um irgendwelche anderen alltäglichen Sorgen, ohne Jesus läuft bei Gott gar nichts. Und dann sagt er so schön, Friede sei mit euch. Wisst ihr vielleicht, wie das auf Hebräisch heißt? Shalom. Tritt auf, das sind die ersten Worte, die Jesus sagt. Und ich glaube, damit hat er schon mal diesen ersten Schreck den Jüngern genommen. Und dann steht in Vers 20, und als er das gesagt hatte, Shalom, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Unaufgefordert. Wir kennen das von Thomas, er kommt erst die Verse danach, tritt auf den Plan. Aber hier sagt Jesus Shalom und zeigt ohne Aufforderung die Hände und seine Seite, die Nägelmale und die Wunde, wo die Römer ihn mit der Lanze hineingestochen haben. Er will den Jüngern auch den letzten Zweifel nehmen. Es gab ja schon Versuche. Maria Magdalena, die anderen Jünger kamen hin, Jesus lebt, jetzt ist er erschienen. Und immer noch schien das nicht genug zu sein. Und dann hält er ihnen unaufgefordert die Hände hin und sagt, guck doch her, reicht das jetzt? Seht ihr meine Narben? Ich bin es. Jesus weiß, dass es schwer zu glauben ist, dass der Tod nicht das letzte Wort im Leben hat, dass es uns Menschen unmöglich erscheint, dass ein toter Mensch wieder lebt und dass wir sogar, dass du und ich leben können, wenn wir auch an Jesus glauben. Das ist schwer zu glauben. Und was macht Jesus hier? Er gibt uns Glaubenshilfe. Er sagt nicht, wenn ihr das nicht glaubt, nur durch meine Worte, durch mein Erscheinen, habt ihr Pech gehabt. Macht er nicht. Jesus hilft seinen Jüngern zu glauben. Und dann fiel der Groschen bei den Jüngern. Endlich. Und Johannes berichtet, da wurden die Jünger froh. Froh, richtig Freude, dass sie den Herrn sahen. Sie hatten ihn ja schon vorher gesehen. Aber der Groschen fiel erst in diesem Augenblick, wo sie wirklich die Hände sahen und die Seite. Besser wäre, wenn man noch in der Übersetzung das Wörtchen endlich einfügen würde, habe ich mir überlegt. Dann endlich wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Denn das ist eigentlich, denke ich, Osterabend, wo sie es eigentlich längst hätten schon raffen müssen. Und Jesus weiß auch um deine Zweifel. Denn die gehören zum Glauben dazu. Wenn Leute so tun und sagen, ich habe keine Zweifel, alles klar, dann ist das oberflächlich. Dann stimmt meistens etwas nicht. Und viele dieser Menschen, die fallen danach in tiefe Glaubenskrisen, zumindest was ich erlebt habe. Besser ist zuzugeben zum richtigen Zeitpunkt, ja, es gibt Punkte im Glauben. Da habe ich meine Fragen, da habe ich meine Zweifel. Genau wie die Jünger. Genau wie die Jünger. Ich habe meine Zweifel, dass Jesus wirklich lebt. Ich habe meine Zweifel, ob meine Gebete erhört werden. Ich habe meine Zweifel, ob Gott wirklich da ist und die Erde geschaffen hat. Egal, wie deine großen oder kleinen Zweifel aussehen, Jesus verstößt dich nicht deswegen, sondern genau das Gegenteil. Er hilft dir dabei, sie zu überwinden. Wie bei den Jüngern. Unaufgefordert zeigt er seine Hände, seine Seite und hilft den Jüngern auf die Sprünge. Jesus lässt dich nicht fallen, nur weil du Fragen und Zweifel hast. Was wäre das für ein liebender Gott, der das tun würde? Nicht der Gott der Bibel. So viel steht auf jeden Fall fest. Der Jünger Thomas kommt ja die Verse danach, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, in einer ruhigen Minute. Und er hat das Pech gehabt, er war nicht dabei bei dieser ersten Erscheinung, als Jesus den Raum betrat und da erscheint und Shalom sagt. Und er hat den Berichten der anderen, die da waren, natürlich nicht geglaubt. Der hat es nicht gesehen und mitgekriegt, die Nägelmale bei Jesus. Und dann sagt er sogar zu seinen Jüngerkollegen, ich brauche auch diese Beweise, nämlich, dass Jesus seine Hände zeigt und ich sogar die Finger in die Wunden hineinlegen kann. Dann würde ich glauben. Und 8 Tage später passiert es. Jesus erscheint nochmal in dem Raum. Und dann ist Thomas dabei und die Sache ist klar. Auch er glaubt. Und diesen Spitznamen Thomas der Zweifler ist eigentlich völlig zu Unrecht gegeben. Die anderen haben genauso gezweifelt. Nur Jesus hat es eben früher denen offenbart. Und ja, dem armen Thomas eben 8 Tage später. Zweifler waren sie alle. Thomas war nur der Letzte von ihnen. Zweifel gehören zum Glauben an Jesus dazu und sind nichts, wofür du dich schämen brauchst. Das wird dir nochmal ganz klar. Schämen solltest du dich allerdings, wenn du nicht genau hinschaust. Die Jünger hätten ja auch wegsehen können, als Jesus die Hände hingehalten hat. Dann gilt es hinzuschauen. Wenn man Zweifel hat, soll man eben genau hinschauen. Nochmal genau in der Bibel nachlesen. Noch einen Gottesdienst mehr besuchen. Und genau hinhören, was Jesus uns zu sagen hat, durch seinen Heiligen Geist. Und schämen sollten wir uns, wenn wir Jesus nicht direkt fragen, so wie Thomas das gemacht hat. Eigentlich ist er nämlich ein super Beispiel, dass man sagt, ich habe Zweifel, ich glaube das nicht, es sei denn, ich darf deine Nägelwunden sehen oder eben die Seite, wo die Lanze reingestochen wurde. Dann glaube ich. Und Jesus tut es ja, weil er aufgefordert worden ist. Wenn du Zweifel hast, leg sie Gott hin und Jesus. Und dann kümmert sich Jesus auch darum und lässt sie einfach verschwinden und zur Ruhe kommen, deine Glaubenszweifel. Wir wissen ja, dass die Jünger viele Zweifel hatten und so manches Mal schwer vom Begriff waren. Und trotzdem leistet Jesus immer wieder unglaubliche Überzeugungsarbeit, damit sie immer ein Stück weiterkommen im Glauben an ihn. Und dann gibt er ihnen trotz ihrer hartherzigen Zweifel, wie es bei Markus heißt, nicht nur den Auftrag, seine Arbeit fortzusetzen, sondern er verleiht ihnen sogar Macht, die eigentlich nur Gott zusteht. Macht, die nur Gott zusteht. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst und das dann mit der Taufe festmachst, kannst du anderen Menschen ihre Schuld wegnehmen, vergeben im Namen Jesu, im Namen Gottes, und Gott akzeptiert deinen Vergebungszuspruch. Johannes berichtet, lesen wir vor. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Hast du das schon mal gemacht? Einem anderen Menschen die Schuld im Namen Gottes, im Namen Jesu vergeben? Denn wenn du an Jesus glaubst und getauft bist, steht dir diese unglaubliche Macht zur Verfügung. Gott gibt seine Macht, seine Autorität an Jesus. Erster Schritt. Schickt ihn auf die Erde. Und an jenem Tag gibt Jesus seine Macht, seine Autorität an seine Jünger weiter. Und wenn du glaubst und getauft bist, gibt Jesus diese Macht auch an dich weiter. Denn das waren keine großartigen Superhelden, die Jünger. Das waren Menschen wie du und ich zu einem anderen Zeitalter. Und heute bist du dran. Gott, Jesus, das ist die Reihenfolge und dann du. Die Autorität wird weitergegeben, wie beim Staffellauf. Was tust du mit dieser Macht? Nutzt du sie? Sprichst du anderen die Vergebung zu, wenn er am Boden liegt, die Schuld einen Menschen erdrückt? Sprichst du dann mit ihnen darüber und sagst am Ende, im Namen Jesu, deine Schuld ist dir vergeben? Das kannst du nämlich. Das sagt Jesus hier. Ich glaube, wir ahnen, wie groß diese Macht ist. In Israel war das Gotteslästerung. Dass ich in Gottes Namen Schuld vergebe, das darf nur Gott. Aber seit diesem Tag, seit jenem Tag, darf das jeder, der an Jesus glaubt. Ungeheuerliche Macht, unglaublich. Gott und Jesus hören auf dein Urteil. Das musst du dir mal klar machen. Wenn du sagst, der Mensch, der dich um Vergebung bittet, meint es ernst und du vergibst ihm, braucht es keine neue Überprüfung von Gott oder Jesus. Deine Vergebungszusage zählt. Wenn du zu dem, der um Vergebung bittet, sagst, nee, ich nehme es dir nicht ab, dass du es bereust und ich erkenne auch keinen Willen, dass du versuchst, dich zu ändern, und dann vergibst du seine Schuld nicht, dann ist das von Gott abgesegnet. Dann ist das von Gott abgesegnet. Und die Schuld des Menschen wird vor Gott nicht gelöscht. Diese Macht hat Jesus an jenem Tag all seinen Anhängern, seinen Nachfolgern gegeben. Ist dir das klar? Du hast diese Macht, nutze sie. Und leider wurde diese Macht natürlich von uns Menschen wie so oft missbraucht. Das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt oder aus dem Fegefeuer, hieß der Satz im Mittelalter. Es wurde zum Geschäft, die Sündenvergebung. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus gibt es umsonst weiter. Er leidet dafür den Tod. Und Menschen machen daraus ein Geschäft aus der Sündenvergebung. Das heißt, dem anderen die Vergebung aus egoistischen oder gierigen Gründen vorzuenthalten oder daraus Profit zu schlagen, ist unbiblisch und hat Folgen für denjenigen, der es tut. Und daran werden wir jeden Sonntag in unserem Gottesdienst erinnert, wenn du das Vaterunser mitbetest. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder etwas krasser sagt Jesus das noch an anderer Stelle, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, vergibt dir Gott auch nicht. Wenn du also aus den falschen Gründen Schuld nicht vergibst, sagst du, nehme ich dir nicht weg, dann wird Gott mit deinen Sünden genauso verfahren. Mit großer Macht, die wir kriegen von Jesus und von Gott, kommt eben auch große Verantwortung. Das ist so. Aber es ist eine wunderschöne Macht, einem anderen Menschen in Jesu Namen die Schuld zu vergeben. Wer schon mal unter Schuld gelitten hat, das Gewissen schwer war, das Herz schwer war, und dem wird dann vergeben in Jesu Namen, der merkt, wie dieses Gewicht von seinen Schultern weggenommen wird. Das geht. Darum geht es ja Pfingsten. Der Heilige Geist wirkt. Und man spürt es wirklich. Übrigens wirklich der Teil, wo man merken kann, Gott ist da und dass es nicht nur irgendwelche Geschichten sind, sondern dass Jesus das hier ernst meint. Schuld wird dir weggenommen und du kannst das dem anderen antun. So was Wunderschönes, wenn er es denn will. Jeder Christ kann das. Jeder Christ, wenn du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, dann hat dich Gott dazu autorisiert. Du darfst das. Papst, Bischof, Priester oder Pastor musst du dazu nicht werden. Das ist auch so eine Irrlehre, die sich eingeschlichen hat. Das darf nur ein Würdenträger machen. Blödsinn. Ich bin auch kein Würdenträger, ich bin nur ein Nachfolger Jesu Christi, genauso wie alle anderen hohen Tiere in der Landeskirche, ob das evangelisch oder katholisch ist, sind alles nur einfache Menschen. Wie die Jünger damals. Du kannst das und du darfst das und du sollst das tun. Sünde, Schuld vergeben. Das ist dein Auftrag. Was Jesus hier mit seinen Jüngern, also mit uns auch macht, ist etwas ganz Neues. Ein neuer Schöpfungsakt. Ich würde sogar sagen, um das klar zu machen, es ist der Schöpfungstag Nummer 8. Denn von nun an sind wir nicht nur geschaffen als Ebenbilder Gottes, wie es hier heißt im Schöpfungsbericht, sondern haben als Menschen, die Jesus nachfolgen, auch einen Teil seiner Macht überschrieben bekommen. Ab jenem Tage haben wir diese Macht zur Verfügung als Menschen, die an Jesus glauben. Nämlich die Macht, Sünden zu vergeben oder sie zu behalten. Es beginnt ein ganz neuer Abschnitt in Gottes Plan. Die Zeit der Apostel. Und auch da denkt dann jeder, oh, ich bin doch kein Apostel, ich bin doch nur ein einfacher Christ, der Jesus nachfolgt. Aber Apostel heißt nichts anderes, als gesandt zu sein. Die Zeit der Gesendeten beginnt, die Zeit der Apostel. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist gesendet in die Welt. Genau wie Jesus von Gott gesendet wurde auf die Welt. Apostolos heißt im Griechischen übersetzt einfach nur Gesendeter. Das heißt Apostel. Und das bist auch du. Wenn du Jesus glaubst, bist du Apostel. Du kannst dich Apostel Mark nennen oder Apostel Silke, Apostel Rina, sitzen hier alle. Ja, aber vielleicht wird euch dann die Bedeutung und die Macht bewusst, was du für einen Auftrag hast. Es kommt eben darauf an, dass es wirklich eine neue Schöpfung ist. Schöpfungstag Nummer 8. Wie komme ich da drauf, das einfach so frech so zu benennen und das zu vergleichen mit dem, was Gott ganz am Anfang tut? Ich lese euch mal die Stelle aus der Elberfelder Bibelübersetzung vor, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden, und jetzt kommt's, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Er hauchte. Genau dieses Wort, anhauchen, benutzt Jesus in Vers 22 unseres Predigttextes und es kommt im gesamten Neuen Testament nur einmal vor, nämlich an dieser einen Stelle. Anhauchen. Und da ist für mich die Verknüpfung mit dem Anhauchen Gottes ganz am Anfang der Schöpfung offensichtlich. Lest du mal Vers 22 vor. Und als Jesus das gesagt hatte, hauchte, Luther sagt blies, hauchte Jesus sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Das ist ein Schöpfungsakt. Etwas ändert sich in der Schöpfungsordnung. Wir als Christen bekommen die Macht Gottes zugesprochen durch Jesus. Und wenn wir schon beim genauen Übersetzen sind, dann geht es hier nämlich noch weiter an der Stelle. Denn es wird hier auch noch deutlich, dass es kein kleines Pfingstfest war, dieser Ostersonntagabend oder eine Vorwegnahme von Pfingsten, sondern es ging tatsächlich darum, dass etwas Neues passiert, eine Machtübergabe an Jesus gläubige Menschen, die einer weiteren Schöpfung gleichen. Denn man könnte ja meinen, dass Jesus ihnen den Heiligen Geist einblies, anhauchte und dass sie ab jetzt den Heiligen Geist besessen würden. Aber das passiert doch erst Pfingsten, erst nach Himmelfahrt. Und im griechischen Urtext ist das ganz einfach nachzulesen und zu kapieren. Da fehlt nämlich einfach der Artikel, den Luther hier mit reinschleicht, mit reinschiebt. Und dieser Unterschied macht klar, dass es kein kleines Pfingstfest ist, der Heilige Geist nicht schon in kleiner Runde ausgegossen wird. Ich lese euch mal die Elberfelder Übersetzung von Vers 22 vor, die ich richtig finde. Und als er, Jesus, dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Merkt ihr den kleinen Unterschied? Es ist nicht der Heilige Geist, sondern empfangt Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der auch über dem Wasser schwebte bei der Schöpfung. Darum geht es nämlich, dass hier etwas Neues passiert. Menschen auf einmal Macht bekommen, die eigentlich nur Gott zusteht. Etwas Neues wird geschaffen, von Gott autorisiert. Und du, wenn du an Jesus glaubst, bist dazu auch autorisiert und aufgefordert. Der Heilige Geist, der Helfer, der Unterstützer und Fürsprecher kommt erst zu Pfingsten in Person zu allen Gläubigen, die an Jesus glauben und getauft sind. Mit dem großen Pfingstwunder in Jerusalem haben wir ja gestern gehört. Und am Ende bleibt die große Frage eben an dich. Nutzt du diese neu geschaffene Macht, die Jesus uns, die wir an ihn glauben, zuspricht heute? Und tust du das? Weil es ja schade, wenn diese Macht vorhanden ist und wir sie nicht nutzen. Ich möchte dich einfach einladen, wenn du die Möglichkeit hast, Schuld zu vergeben im Namen Gottes, dass du das auch tust und dass du das wirklich weitergibst, dieses wunderbare Gefühl, Menschen frei zu machen, etwas Schönes anzurichten. Und natürlich auch, wenn der andere sich weigert, dass du ihn sie behältst, die Sünde, dass er sie behält. Das alles und natürlich noch viel mehr steckt in dieser Macht, die Jesus uns heute zuspricht. Denk mal drüber nach. Amen.